Liebling, ist alles in Ordnung?
Ich komm nicht raus.
Oh Gott, Schatz, ich krieg die Tür nicht auf.
Ich komm nicht raus, weil ich nicht rauskommen will, mein Schatz.
Viel zu schön, um es zu verlassen. Ihr neues Bad von Lünemann. Die Adresse für Ihr Traumbad.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Für Orgelmusiker ist Südniedersachsen eine faszinierende musikalische Landschaft. Schon beim ersten Orgelfestival Vox Organi begeisterten sie ihr Publikum für ihre Schatzsuche in der Region. Weitere Entdeckungen verspricht das Festival auch in diesem Jahr mit der Aussicht auf zauberhafte alte Kirchen und klangschöne historische Orgeln, die sich oftmals in ländlichen Kirchengemeinden befinden. Heute unternehmen wir einen Streifzug durch die südniedersächsische Orgellandschaft und das Konzertprogramm, das am 1. Mai eröffnet wird, im Gespräch mit Friedhelm Flamme, dem künstlerischen Leiter des Festivals. Friedhelm, das erste Orgelfestival Vox Organi im letzten Jahr war ja quasi ein Testlauf. Der ist offenbar gut angekommen.
Ja, das finde ich auch. Also wir haben insgesamt gesehen eine sehr, sehr gute Resonanz gehabt. Gute Besucherzahlen haben wir gehabt. Es waren unglaublich nette Begegnungen mit den Künstlern, zwischen den Künstlern und dem Publikum, sodass das insgesamt eine ganz wunderbare Sache war und für einen ersten Durchlauf einfach ein schlagender Erfolg.
Ist das Interesse an Orgelmusik so groß oder spielen da mehrere Faktoren mit?
Ich glaube, das Interesse an Orgelmusik insgesamt ist nicht so groß. Orgelmusik ist erstmal eine Nischenmusik. Aber die Menschen, glaube ich, finden immer mehr Interesse an historischen Stätten. Und dazu gehören auch die Kirchen mit ihren Orgeln. Und wenn man dann vor Ort klar macht, was man da für Schätze hat, was man für Orte hat, was man für Kirchen hat und was dann manchmal da für alte Instrumente mit ganz tollen technischen Möglichkeiten vorhanden sind, dann kann man das Bewusstsein dafür wecken, dass man sich sowas mal anschaut und dann auch mal anhört. Und ich erlebe dann immer wieder, wenn man diese Hemmschwellen senkt, dass dann auf einmal die Faszination des Instruments Orgel in den verschiedenen Räumen durchaus sehr, sehr bereichernd für die Zuschauer ist.
Die Umgebung, der Schauplatz, das historische Gebäude, das, was man sonst am Wochenende bei einem kleinen Ausflug mal mitnimmt. Und das lässt sich dann kombinieren. Ja. Man traut sich dann auch ein bisschen an die Musik ran.
Ja, ich denke, so ist das. Und wir haben das auch bei den meisten Konzerten so, dass es dann einen kleinen Imbiss oder einen Snack gibt, entweder in einer Pause oder hinten dran mit Getränken und Knabbereien, wo man dann auch wirklich über die Musik reden kann, über den Ort, mit den Künstlern und dann den Künstler oder die Künstlerin auch zum Anfassen hat.
Also man schafft auf diese Weise auch eine besondere Atmosphäre.
Ja.
Denke ich mal, die ja bei Konzerten sonst nicht so leicht herstellbar ist. So.
Genau, und wir versuchen eben die Hemmschwellen abzubauen, dass man denkt, eine Orgel ist sowas Antiquiertes und die Menschen, die die Orgel spielen, die sind alle ein bisschen nicht von dieser Welt, sondern man sieht dann eben, das sind ganz normale Menschen, die nachher da beim Bier und beim Wein stehen, mit denen man Witze machen kann, mit denen man reden kann und die einfach nur die Leidenschaft für dieses Instrument und die damit verbundene Musik haben.
Wie weckt man die Leidenschaft für dieses Instrument?
Indem man, denke ich, schöne Stücke spielt auf der Orgel, die Menschen der unterschiedlichsten Couleur ansprechen können, indem man sie einlädt, zum Beispiel sich mal eine Orgel anzuschauen, also mal auf eine Empore zu kommen, meist sind ja die Orgeln auf Emporen, auch mal reinzuschauen, man kann dann sehen, was sind da für Pfeifen, dass man mal sieht, was das für ein Wunderwerk der Technik ist insgesamt und dann vielleicht auch Leute wirklich mal ausprobieren lässt, also indem man sie mal ein paar Töne spielen lässt, das ist auch sehr oft möglich bei Orgelführungen, bei auch nach Konzerten und so weiter. Und indem man ihnen dann zeigt, wie viel Freude das macht, solche schöne Musik auf solchen Stücken zu spielen. Und dass das auch ganz unterschiedliche Musik sein kann.
Du sprachst das ja eben schon an, Friedhelm. Es gibt wunderschöne alte Kirchengebäude über ganz Südniedersachsen verteilt. Zum Teil auch mit wunderbaren alten Instrumenten. Hast du die alle mal erkundet?
Ja, Also alle Instrumente, die jetzt in unserer Reihe vorkommen, die ja hauptsächlich in Südniedersachsen sind, aber auch im angrenzenden Westfalen, die kenne ich alle. Ich habe mir die Orgeln vorher alle angeschaut und jede Orgel hat ihren eigenen Charakter. Die Orgeln sind aus ganz unterschiedlichen Zeitaltern. Manche sind uralt, manche sind modern, manche sind schon mehrfach restauriert worden, manche einmal nur, manche müssten vielleicht nochmal restauriert werden und so weiter und so fort. Die sind also auch durchaus manchmal in unterschiedlichem Zustand, haben aber alle ihren ganz individuellen Charakter, was natürlich damit zusammenhängt, dass in jedem Ort, sprich in jeder Kirche, eine andere Akustik ist und somit in jeder Kirche eine andere Orgel sein muss. Es gibt also keine zwei Orgeln, die gleich sind. Und selbst wenn sie theoretisch gleich gebaut worden wären, würden sie in einer Kirche ganz unterschiedlich klingen. Je nach Akustik, je nach Bauweise der Kirche, Holz, Stein, hohe Decke, niedrige Decke und so weiter.
Aber wie wir wissen, hat ja jedes Instrument seinen ureigenen Charakter.
So ist es. Und da muss man dann eben auch gucken. Und das ist auch immer ein bisschen eine Geschmacksfrage, wie man jetzt die eine Orgel findet oder die andere. Deswegen freuen wir uns ja, wenn wie im letzten Jahr dann Besucher zu möglichst vielen Konzerten kommen und einfach dann auch mal vergleichend hören und sagen dann, ach, die Orgel hat mir besser gefallen, die fand ich ganz interessant oder wie auch immer, dass man dann auf Entdeckungsreise geht. Und da kommt man durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Ist Südniedersachsen eine typische Orgelregion? Waren hier viele Orgelbäume angesiedelt oder gab es bestimmte historische Epochen, in denen das Handwerk gerade blühte?
Also Südniedersachsen ist jetzt nicht die Orgelregion wie manche andere Regionen in Norddeutschland beispielsweise. Es gab hier und gibt immer wieder sehr, sehr gute Orgelbauer, die aber eigentlich doch eher regional gearbeitet haben in historischer Zeit. Und in der neueren Zeit ist natürlich die Firma Ott in Göttingen zu nennen oder die Firma Giesecke auch in Göttingen, die also besonders nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr viel innovativ gearbeitet haben und deren Instrumente zum Teil dann jetzt schon wieder als historische Instrumente gelten. Zum Teil natürlich auch schon im 19. Jahrhundert von Giesecke und so weiter. Und gerade im 20. Jahrhundert haben wir dann natürlich auch eine Globalisierung, sodass natürlich dann auch internationale Orgelbauer hier überall bauen. Das ist also jetzt nicht mehr so, dass man dann nur noch Orgelbauer aus der Region hat, sondern zum Beispiel auch aus Straßburg. Die Orgel in Bad Gandersheim ist gebaut worden von der Firma Mühleisen in Straßburg, die dann gleichzeitig die Orgel in Marienmünster in Westfalen restauriert hat. Also da ist dann auch schon eine ganz starke Verbindung und das ist natürlich dann auch ein internationaler Zugriff, den wir da haben.
Gibt es denn in der Region viele historische Orgeln?
Ja.
Oder wird das eher weniger, weil die Kosten für Renovierung, Restaurierung sehr hoch und nicht jede Stadt bzw. Kirchengemeinde hatte das nötige Portfolio?
Die historischen Orgeln sind ja erstmal vorhanden. Wir haben in vielen Orten einfach Orgeln aus dem 18. oder 19. Jahrhundert und ob die dann zwischendurch restauriert wurden, das hängt vom Bewusstsein derjenigen Leute vor Ort ab, ob sie das Gefühl hatten, wir haben da einen Schatz, der erhalten werden muss, der umgebaut werden muss, der restauriert werden muss und so weiter. Das ist dann ganz individuell. Es gibt dann manchmal Orte, da entdeckt man, da ist eine Orgel, das wusste gar keiner so richtig, wie toll die da ist. Und an manchen anderen Stellen ist das schon bekannt und dann wird die Orgel immer wieder restauriert. Wir haben natürlich auch Orgeln, da sind moderne Orgeln in alte Gehäuse eingebaut worden. Auch sowas findet man. Also eine bunte Vielfalt.
Aber so 18. 19. Jahrhundert ist dann so ein Schwerpunkt, was historische Orgeln angeht. Oder gibt es noch ältere? Das wird ja dann spannend, je weiter man zurückgeht.
Ja, also wir haben also alles Mögliche dabei. Wir haben zwei Orgelführungen im Kloster Grauhof in Goslar. Dort ist eine Orgel aus den 1730er Jahren, die also in einem ganz großen historischen Bestand erhalten ist und die vor 20 Jahren etwa komplett restauriert wurde. Dann haben wir eine Orgel in Salzgitter, auch bei einer Orgelführung in der Kirche St. Abdon und Sennen. Die ist noch etwas älter. Die ist zigmal umgebaut worden und hat einen ganz bestimmten historischen Zuschnitt. Die Orgel in Marienmünster etwa stammt aus derselben Zeit, auch etwa aus den 1730er Jahren, ist aber völlig anders. Hat einen völlig anderen Sound, hat einen ganz anderen Klang. Und dann haben wir sehr viele Orgeln, die aus dem 19. Jahrhundert sind, 1810 gebaut oder 1845 oder 1860. Und die sind wieder mit einer ganz anderen Ästhetik, mit einer anderen Klangansprache der Pfeifen und so weiter. Und auch mal groß, mal klein, da ist alles vertreten, je nachdem, wo der Ort ist.
Natürlich lassen sich in diesem Jahr beim zweiten Orgelfestival für Südniedersachsen, Vox Organi, auch wieder vertraute Schauplätze mit musikalischen Entdeckungen verbinden, wie zum Beispiel in der Gandersheimer Stiftskirche, der Göttinger St. Jakobikirche oder der St. Andreaskirche in Seesen. Aber wenn Friedhelm Flamme von seiner musikalischen und historischen Schatzsuche berichtet, dann gilt das auch für Orte wie Odachsen, Kräne oder Stöckheim mit ihren prachtvollen alten Dorfkirchen und den klangschönen Instrumenten, die sie beherbergen.
Friedhelm, ihr habt ja für das Festival ein paar vertraute Schauplätze, die auch im letzten Jahr dabei waren.
Ja.
Da sind dann neue dazugekommen, andere sind weggefallen. In welcher Form hat sich jetzt genau diese Auswahl an Kirchen und an Orgeln ergeben?
Also grundsätzlich laden wir erstmal alle Kirchen ein, bei diesem Festival mitzumachen. Wir sind also grundsätzlich offen für jede Kirche, für jede Orgel, um eben auch die Vielfalt in der Gesamtregion zeigen zu können. Und viele sind dann diesem Aufruf gefolgt und haben gesagt, wir machen gerne da mit. Wir finden das auch sehr, sehr interessant. Und andere vom letzten Jahr haben dann gesagt, ach, wir machen jetzt auch mal Pause. Sowas gibt es dann auch. So haben wir eben eine Mischung von Orgeln, die im letzten Jahr dabei waren und eben Orgeln, die jetzt erst in diesem Jahr dabei sind, die dann wieder ganz neu sind.
Göttingen, Bad Gandersheim als Klassiker sind dabei,
mit
einem hervorragenden Orgelbestand, aber da kommen halt auch so Orte wie Odachsen oder Stöckheim, wo man jetzt nicht unbedingt Orgelmusik vermutet.
Ja, aber die haben da tatsächlich Orgeln aus dem 19. Jahrhundert, die also auch einen historischen Bestand darstellen und die in den letzten Jahren frisch restauriert worden sind. Also sehr, sehr interessante Orgeln, die also auch Spaß machen zu entdecken in Kirchen. Unser Ziel ist es ja auch, auf diese Orgeln hinzuweisen, also eine Bewusstseinsmachung zu betreiben, dass man auch an diesen Orten solche interessanten Instrumente hat und dass das eben auch letztendlich vielleicht dazu führt, auch sich so eine Kirche mal anzuschauen und wenn man einmal drin gewesen ist, vielleicht auch mal wiederzukommen. Also auch die Kirchengemeinden haben vielleicht etwas von diesem Festival.
Besonders schöne Kirchen. Wo müsste man unbedingt mal schauen, um sich dann quasi über den Lockruf der Musik reinlocken zu lassen?
Ja, da fällt es mir natürlich jetzt schwer, hier eine Auswahl zu treffen. Also ich würde sagen, man sollte überall mal gucken, wenn man Zeit hat, sich alles anschauen, denn die Kirchen haben erstmal wirklich ihren völlig eigenen Reiz und die Instrumente eben auch. Da möchte ich jetzt ehrlich gesagt keine Prioritätenliste
stellen.
Aber man macht
selber, wenn man unterwegs ist, immer wieder Entdeckungen. Das hat jetzt erstmal nichts mit einer Prioritätenliste zu tun, sondern wo man dann spontan in Staunen gerät.
Ja, das kann man immer wieder sehen. Ich erlebe zum Beispiel auch, dass die Orgel oder beziehungsweise der Ort Marienmünster hier in Südniedersachsen völlig unbekannt ist bei ganz vielen Menschen, obwohl das nur 40, 50 Kilometer entfernt ist, je nachdem, wo man herkommt. Und dass dann die Leute völlig überrascht sind, was es da Tolles gibt. Und genauso, wie du eben gesagt hast, dass man auf einmal feststellt, Odachsen, wo ist das überhaupt? Oder Stöckheim oder Salz der Helden oder vielleicht auch Kräne, wo man dann, je nachdem, wo man beheimatet ist, gar nicht weiß, wo muss ich da herfahren. Oder Schönhagen bei Uslar, auch eine wunderbare Orgel von 1830 etwa, klein, aber sehr, sehr fein. Und wieder ganz andere Kirchenbauten überall. Also da gibt es unglaublich viel zu entdecken.
Und da hat die Region an Kirchengeschichte ungeheuer viel zu bieten.
Ja.
Und ganz, ganz alte, sakrale Gemäuer.
Ja, ja, und mir scheint es hier auch immer wieder faszinierend zu sein, dass jedes Dorf eine Kirche hat. Jeder kleinere Ort wollte sowas haben als Prestigeobjekt, möglichst groß in den jeweiligen Möglichkeiten, wie man bauen konnte, um zu zeigen, wir haben ein genauso großes Haus Gottes wie der Nachbar oder die Nachbarkirche oder der Nachbarort.
Und da haben sich die Dörfer nur manierlich Konkurrenz gemacht. Davon profitiert quasi die Nachwelt, also zumindest was Kultur- und Baugeschichte angeht.
Ja, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Und wir haben ja leider heute doch eine ganz andere, eher rückläufige Tendenz, dass viele Kirchen mittlerweile geschlossen werden, entweiht werden und dann zu ganz anderen Funktionen kommen. Und natürlich ist der gesamte Kirchenbereich auch rückläufig. Wir haben ja durchaus eine immer mehr säkularisierte Gesellschaft. Aber vielleicht können wir dann über diesen Umweg, die Orgel und das Instrument, einfach mal Leute dafür gewinnen, sich diesem Raum erstmal wieder über eine ganz andere Schiene zu nähern.
Im allerbesten Sinne als Lebenskulturraum.
Ja, als Kulturraum und vielleicht auch manchmal als Interessensraum für technische Innovationen, vielleicht auch als Begegnungsstätte. Wenn man dann bei so einem Konzert eben auch wirklich mal beim Knabbersnack mit einem Künstler oder mit dem Pastor oder auch einfach nur mit den Menschen, die vor Ort dort sind, redet und einfach mal sieht, das ist eigentlich doch ganz locker, offen und wir haben da neue Zugänge.
Locker offen ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es gibt natürlich immer noch das Vorurteil bei Konzerten, egal wo sie stattfinden, wenn sie im weitesten Sinne klassisch sind, hat das alles mit Andacht zu tun. Dabei ist Musik ja dazu da, dass sie Freude macht. Und nicht nur im besinnlichen Sinne, dass man andächtig lauscht.
Ja, ich denke, man kann da ganz unterschiedliche Zugänge haben zu Musik. Und das finde ich eben bei diesem Festival auch so interessant, dass wir A, so viele unterschiedliche Instrumente haben, B, so viele verschiedene Künstler, die aus den verschiedensten Regionen kommen und deswegen auch C, ganz unterschiedliche Programme haben. Jeder spielt völlig andere Stücke. Wir haben also ganz bunte Sachen dabei. Da gibt es vieles zu entdecken. Viele der Stücke kenne ich auch nicht. Ich bin genauso gespannt. Das ging mir im letzten Jahr auch so, dass ich da manchmal Stücke gehört habe und gedacht habe, oh, tolle Musik, das musst du auch mal spielen oder so. Und da bin ich sehr gespannt, was da auch in diesem Jahr alles wieder kommt.
Es ist ja so gesehen kein reines Orgelfestival. Ab und zu gesellen sich Gäste dazu.
Ja.
Das fängt ja schon an mit dem Eröffnungskonzert in Marienmünster.
Ja, wir haben da eine Besonderheit, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wir beginnen ja auch die Eröffnung außerhalb von Südniedersachsen. Wir machen das so ein bisschen wie bei der Tour de France. Die Tour de France beginnt ja auch sehr oft außerhalb von Frankreich, heißt immer noch Tour de France, aber sie hat ja auch schon mal sogar in England begonnen. Und dann ist man über den Kanal übergesetzt, ist dann weitergefahren und sogar auch in Deutschland hat die Tour de France schon mal begonnen. Natürlich endet die Tour de France in Paris. Und bei uns endet natürlich unser Orgelfestival auch in der südniedersächsischen Region, nämlich in Seesen. Nochmal zurück auf Marienmünster speziell. Marienmünster ist ein Ort, der neben der spirituellen Seite versucht, auch das Bewusstsein für das Instrument Orgel besonders zu schärfen. Man hat dort eine historische Orgel, die eben von der Firma Mühleisen, die auch in Südniedersachsen sehr viel tätig ist, restauriert wurde. Und man macht dort in Marienmünster etwa zeitgleich ein Symposium mit dem Namen Vox Humana, also die menschliche Stimme. Wir haben also die Verbindung von menschlicher Stimme und Vox Organi, der Stimme der Orgel. Und bei diesem ersten Eröffnungskonzert kommt das nämlich alles zusammen. Wir haben zum einen dann diese Orgel, die dort gespielt wird. Und wir haben dort einen Bariton, der eben passend zum Thema Kantaten singen wird, begleitet von einem barocken Instrumentalensemble. Da kommt also wirklich das zusammen und wird zusammengeführt.
Es gibt ja noch eine ganze Reihe von Konzerten, wo nicht der Organist das ganze Programm stemmen muss, sondern liebenswerte musikalische Unterstützung hat, wäre das in Eelze, Capella Vocale Gandersheim, auch in das Festival involviert und regelmäßig in der Region unterwegs.
Genau, die Capella Vocale Gandersheim ist ja ein sehr guter Kammerchor, der auch im letzten Jahr mitgesungen hat, der in der Region und darüber hinaus sehr bekannt ist und nun dort in zwei Konzerten mitmacht, worüber ich sehr froh bin. Und da wird natürlich dann Chormusik in Verbindung mit Orgel auch dargeboten. Da haben wir also dann wieder die Verbindung von menschlicher Stimme und der Orgelstimme.
Kommt da manchmal auch der Wunsch der Organisten, für das und das Programm hätte ich gerne noch instrumentale oder stimmliche Verstärkung oder Begleitung?
Zum Teil kommt das auch. Wir müssen natürlich dann immer sehen, was wir dann auch für Ressourcen haben, auch in finanzieller Hinsicht, was können wir da machen und so weiter. Da können wir nicht immer auf alle Wünsche eingehen, die vorhanden sind.
Aber wo du gerade das Thema Wünsche ansprichst, was das Repertoire während des Festivals betrifft, wie setzt sich das zusammen? Aus Vorlieben, Wünschen oder Anliegen der Solisten, aus so einem Katalog von, ich sag mal, Orgelklassikern, die man dann sozusagen verfeinert, wo man nochmal so Exkursionen macht durch die Jahrhunderte, einfach weil es ja ein riesiges musikalisches Gebiet ist.
Also ich habe den ganzen eingeladenen Künstlern völlige Freiheit bei der Programmgestaltung gegeben. Aber sie haben natürlich nicht die völlige Freiheit, weil sie ihr Programm abhängig vom jeweiligen Instrument gestalten müssen. Man kann auf einer kleinen Orgel manche Stücke vielleicht nicht spielen. Man kann auf einer großen Orgel mit viel Hall manche Stücke vielleicht auch nicht spielen. Da muss man also schauen, welche Register sind vorhanden, welche Klangmöglichkeiten, auch manchmal welche spieltechnischen Sachen. Das hängt manchmal vom Tonumfang der Instrumente ab, der auch unterschiedlich sein kann. Und danach gestalten dann die Künstler ihre Programme. Sie haben dann auch immer Rücksprache mit mir gehalten, so nach dem Motto, kann man das Stück dort auch spielen? Ist das dort auch realisierbar? Weil ich die Instrumente alle kenne, habe ich ihnen dann gesagt, das Stück würde ich da vielleicht lieber nicht spielen, das passt da nicht so gut. Also solche Sachen sind schon da, aber grundsätzlich gestaltet jeder Künstler sein Programm nach seinem eigenen Gusto, nach seinen eigenen Vorlieben. Und ich wollte da auch niemandem reinreden, weil man ja dadurch erst diese Vielfalt bekommt, dass eben zum Beispiel ein englischer Organist auch englische Musik mitbringt, beispielsweise, oder ungarische Musik.
Wäre das dann der Weg zu gucken, welche Orgel wäre die passende für ihn? Ich würde gerne mein Programm auch Renaissance-Musik unterbringen. Gibt es da eine Orgel oder eine Umgebung oder eine Kirche,
also speziell die besonders geeignet ist? Also eine spezielle Renaissance-Orgel haben wir hier in der Gegend jetzt nicht, aber man kann trotzdem auf vielen Orgeln Renaissance-Musik spielen, wenn man die entsprechenden Klänge aussucht. In der Regel habe ich versucht, die vielen Orgeln so zu verteilen, dass ich dachte, die Orgel passt dem oder der Organistin ganz gut. Und habe dann mit ihnen gesprochen, kannst du dir vorstellen, dort zu spielen? Und dann haben die immer gesagt, ja, klar. Also es gab niemals einen abschlägigen Bescheid, dass jemand gesagt hat, ich will da überhaupt nicht spielen, ich will lieber woanders spielen. Sondern ich habe dann gesagt, das würde doch dort passen, würdest du da gerne spielen? Und die alle haben ja gesagt und haben dann gesagt, dafür suche ich mir dann Stücke aus. Ich habe dann immer mal geguckt, dass eben bei den Programmen natürlich keine Doppelungen passieren, dass wir nicht immer dieselben Stücke hätten oder sowas. Da gucke ich dann schon ein bisschen drauf, aber das ist eigentlich so gut wie nie passiert.
Ich hätte jetzt eher umgekehrt vermutet, also Organisten, die jetzt aus Großbritannien kommen oder aus den Staaten oder aus Ungarn, die jetzt eine Auswahl an Orgeln im Profil von dir beschrieben bekommen und sagen, oh ja, das würde mich mal locken.
Ja, das ist mal so oder so, aber in der Regel ist das so, man wird speziell eingeladen und ich muss ja dann bei den vielen Terminen gucken, wer könnte da so spielen und so weiter und dann fragt man jemanden an und wenn dann einer zusagt, dann ist der Termin damit natürlich auch vergeben und dann wird die Auswahl für die anderen natürlich immer ein bisschen kleiner. Und es ist interessant, dass eben zum Beispiel amerikanische Organisten nicht unbedingt amerikanische Orgelmusik spielen. Es hängt ja von der Orgel ab, die sie dann vorfinden. Wenn das jetzt eine barocke europäische Orgel ist, dann freuen die sich, wenn sie barocke europäische Musik spielen können, weil es sowas ja in Amerika überhaupt nicht gibt. Da ist ja alles Nachbauten. Natürlich haben die dort zum Teil Kopien von europäischen Orgeln, aber das sind halt keine Originalinstrumente. Manche Engländer spielen dann in Deutschland lieber auch mal deutsche Musik, weil sie in England ja immer englische Musik spielen. Aber das ist auch so oder so, ganz individuell verschieden.
Aber dadurch ergibt sich auch nochmal eine Programmvielfalt.
Ja, wir haben einen ungarischen Organisten, István Rupert aus Budapest. Der spielt zum Beispiel in seinem Programm in der ersten Hälfte nur ungarische Musik und in der zweiten nur italienische Musik. Hat er sich so ausgesucht, finde ich sehr reizvoll.
Weiter geht es jetzt in unserem Streifzug durch das südniedersächsische Orgelfestival Vox Organi vom 1. Mai bis zum 30. Juni. In unserer Sendung Eine Stunde ein Thema berichtet Friedhelm Flamme, der künstlerische Leiter des Festivals, auch über das Programm für sein Eröffnungskonzert in der Abteikirche in Neumünster.
Machst du bei der Programmgestaltung, du hast das Wünschen angesprochen, immer wieder Entdeckung, also dass Komponisten genannt werden?
Ja.
Staun sagt, holla.
So ist es. Also es gibt ganz viele Entdeckungen, fast in allen Programmen. Es ist ganz selten mal so, dass ich dann sage, ach, da kenne ich alle Stücke. Also es sind eigentlich immer wieder interessante neue Sachen dabei.
Das viel historische Ausgrabungen.
Sowohl als auch. Das sind dann manchmal ganz alte Musiksachen oder es sind neue Kompositionen oder Arrangements. Zum Beispiel im Konzert am 3. Mai in Göttingen, da spielt mein Kollege Professor Tomasz Nowak eine Bearbeitung der Haydn-Variationen von Brahms, die er selber gemacht hat auf der Orgel. Bin ich auch gespannt, wie das dann klingt. Und er improvisiert auch. Also er bekommt dann vorher ein Lied genannt, über das er improvisieren wird. Also das ist dann wirklich absolut ad hoc. Da weiß man gar nicht, was kommt.
Umso schöner. Also ja. Ja, dass man aber auch ein bisschen Neuland quasi entdeckt.
In jeder Hinsicht, ja.
Sind es denn ansonsten klassische Orgelkompositionen oder sind da öfter mal Arrangements bei?
Ja, wir haben zum Beispiel auch Filmmusik dabei. Es gibt zum Beispiel einmal die Filmmusik zu Drei Nüsse für Aschenbrödel. Die kommt zum Beispiel auch mal vor. Oder Arrangements von Hochzeitsmärschen oder Arrangements von Tschaikowski-Klavierstücken oder sonst was. Also da gibt es durchaus sowas. Aber die Regel sind schon Originalkompositionen, die aber so vielfältig sind, dass man da, glaube ich, nicht auf viel Wiederholungen setzen muss.
Na, aber jetzt für einen Zuhörer, für den das mehr oder minder Neuland ist, der kennt seinen Bach ein bisschen vom Weihnachtsoratorium,
ja.
Vielleicht noch Händel. Ich nenne jetzt nur mal als Beispiel Musik aus dem Barock oder dann aus der Romantik. Für den könnte es dann spannend werden, wenn der also auf Komponisten trifft, auf Arrangements, Never Heard Of.
Auch. Also man findet immer wieder natürlich Stücke von Bach, wie du eben gesagt hast, die sind immer wieder dabei und alles andere ist aber sehr, sehr vielfältig und hängt eben auch von der Orgel ab. Also man findet dann zum Beispiel in Bad Gandersheim dann auch große Stücke von Reger im Programm, die man auf anderen Orgeln so nicht spielen könnte. Ganz unterschiedlich. Oder auch der Orgel in Göttingen, Jacobi, große symphonische Stücke der unterschiedlichsten Art und Weise, die eben, wie gesagt, auf kleinen Orgeln nicht gehen. Und auf kleinen Orgeln spielt man dann wieder ganz andere Werke. Und da haben wir eben auch sehr viele Spezialisten, die sich auch auf historische Musik spezialisiert haben, die wir auch im Programm haben.
Ich frage auch deshalb nach, denn bei Konzertprogrammen ist ja bekannt, da müssen ein paar bekannte, in Anführungszeichen, Namen auftauchen, sonst werden die potenziellen Zuhörer ängstlich. Kenne ich nicht. Also diese Hürde muss man ja auch noch wuppen. Oder ist das bei dem Festival nicht so?
Also ich glaube, grundsätzlich muss man viele Hürden wuppen. Denn, wie ich eben schon sagte, diese Entkirchlichung nimmt ja zu. Orgelmusik ist erstmal Außenseiter, Literatur als Ganzes und die Hemmschwellen in eine Kirche zu gehen sind einfach vorhanden. Und wir versuchen natürlich auch die Hemmschwellen zu den Menschen niedrig zu halten. Also ich meine jetzt zu den Künstlern. Der von mir eben schon erwähnte István Ruppert, der also Professor für Orgelspiel in Budapest ist, ist gleichzeitig ein gelernter Maschinenbauingenieur und war Fußballprofi. Also der also ganz andere Sachen hat. Und das stellen wir dann in der Vita auch heraus und versuchen mal, dass die Leute gucken, ja, was denn das für ein Typ? Da kommen wir vielleicht über diese Schiene
der
mal.
Der erst Fußball spielt und sich dann an die Orgel setzt.
Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt noch spielt, aber jedenfalls kennt er sich da aus, sowas.
Das heißt aber auch, was du da gerade ansprichst, das Festival gibt auch so ein paar, sagen wir mal, Indikatoren, Kirchen als Konzerträume zu entdecken oder genau diese Idee stärker ins Bewusstsein zu rufen.
Ja.
Ich nenne das Beispiel die St. Johanneskirche, die zur sogenannten Eventkirche letztendlich umgestaltet wird, also mehr zum Begegnungsort für alle möglichen kulturellen Aktivitäten. Also das könnte ein Weg sein, so das nachlassende Interesse an Kirchen, was jetzt Glaubensfragen angeht, auszugleichen oder da irgendwie die Kurve zu kriegen.
Das versuchen ja viele so. Die Johanneskirche in Göttingen ist dieses Jahr nicht dabei, weil die Orgel zurzeit nicht spielbar ist. Ich weiß gar nicht, wie lange dort die Renovierung dauert. Aber wir haben eine ähnliche Kirche, zum Beispiel in Fredelsloh, wo man auch versucht, die Kirche mehr zu einer Event-Kulturkirche zu etablieren. Dort haben wir dann auch beispielsweise eine elektronische Orgel dabei. Wir haben uns also entschlossen, auch dieser neuen Richtung also Rechnung zu tragen. Denn man muss einfach die Realität sehen, dass solche Orgeln aus Kostengründen auch immer mehr vorhanden sind. Und wir möchten da auch einen Beitrag zur Diskussion liefern. Ist so ein Instrument zeitgemäß? Ist es angemessen? Kann man darauf spielen? Also wir finden schon, aber man kann natürlich da auch wirklich diskutieren.
Aber bei der Frage zeitgemäß, gibt es viele zeitgenössische Komponisten, die sich speziell der Orgel widmen, unabhängig davon, ob es gerade in ist oder nicht?
Ja, die gibt es en masse. Also Zeitgenossen, das ist jetzt immer schwer zu sagen, was sind jetzt Zeitgenossen? Das eine sind die aus dem 20. Jahrhundert, die zum Teil eben auch sehr dissonant, sehr schräg komponiert haben, wo man dann jetzt von neuer Musik spricht. Neue Musik meint ja dann wirklich die neue, nicht tonal gebundene Musik, die also zum Teil auch sehr, sehr schwer zu hören ist, die manchmal große Hemmschwellen hat, nicht nur jetzt in der Kirche, sondern überall und wo man auch manchmal Leute verprellen muss. Wir haben daneben eine ganz andere Form von moderner oder zeitgenössischer Musik, die versucht, alle möglichen Strömungen aufzunehmen, zum Beispiel Strömungen aus dem Pop-Jazz-Bereich oder aus dem Filmmusikbereich, wo dann alles Mögliche zusammengebunden wird im
so
Sinne
ein
eines Eklektizismus, was nicht das Schlechteste sein muss. Da haben wir ganz andere Strömungen und es gibt da wirklich sehr, sehr viele Bereiche, wo man versucht, eben auch ganz neue Zugänge zur Musik allgemein zu finden.
Und wie groß ist das Interesse der Organisten, sich auch immer mal wieder Zeitgenossen, also Stücke von noch lebenden Komponisten oder auch von ganz Jungen, die jetzt gerade am Start sind, in ihre Programme einzupflegen?
Ich denke, das ist ganz individuell. Also ich versuche beispielsweise immer wieder auch moderne Sachen reinzubauen in Programme. Man muss das ein bisschen behutsam machen, nicht zu viel, dass man also die Hemmschwellen nicht so hoch setzt. Aber insgesamt boomt der Markt auch für moderne Komponisten. Also da wird sehr, sehr viel veröffentlicht, sowohl im englischsprachigen Bereich als auch im deutschsprachigen Bereich. Und das läuft.
Und ich meine, die Orgel ist ja das Instrument zum Klang, Welten, Geräusche, atmosphärische Räume, Sinnräume zu gestalten.
Ja, so sehe ich das
von
auch.
Daher,
man kann da unglaublich viele Klänge produzieren. Man hat so viele verschiedene Möglichkeiten. Und selbst wenn man immer dasselbe Stück von Bach oder einem anderen Komponisten spielen würde, würde es auf jeder Orgel anders klingen, weil es immer andere Registrierungsmöglichkeiten, also immer andere Klangfarbeneinstellungen gibt und jeder Künstler das Stück eben schon von daher ganz anders anlegt mit einem ganz anderen Sound und natürlich auch die Spielweise ganz unterschiedlich sein kann. Und das gilt letztendlich natürlich dann auch für moderne Musik der unterschiedlichsten Couleur.
Neugierig macht das Orgelfestival für Südniedersachsen in diesem Jahr nicht nur erneut auf ehrwürdige alte Kirchengemäuer und ihre Historie, sondern auch auf 600 Jahre Musikgeschichte, die bei diesem Streifzug durch die Orgellandschaft Südniedersachsens so vielfarbig erklingt. Organist Friedhelm Flamme, der künstlerische Leiter des Festivals, macht auch gerne neugierig auf Entdeckungen im Programm seiner Musikerkollegen.
Du gestaltest ja das Eröffnungskonzert. Welche Motive haben dich bewegt bei der Programmzusammenstellung? Weil das sind ja auch Komponisten, die man nicht alle Tage hört.
Ja, also zunächst mal hat mich natürlich das Instrument geleitet. Ich kenne die Orgel in Marienmünster sehr gut, habe dort auch mehrere CD-Einspielungen gemacht, weiß also, was auf dem Instrument geht und was nicht so gut geht. Da muss man also schauen, welche Tonarten passen gut, denn ansonsten kann manches ein bisschen schräg, schief klingen und passt einfach nicht. Das muss man genau sehen, weil also die Stimmung dieser Orgel in Marienmünster ganz anders ist als die beispielsweise einer modernen Orgel oder bei einem modernen Klavier. Da klingen ja manche Tonarten einfach schaurig. Das ist so. Das hat man früher so gemacht. Also zum Beispiel Fis-Dur klingt ganz furchtbar, H-Dur ebenfalls. Da muss man aufpassen, dass man solche Tonarten meidet. Dafür klingen aber C-Dur und F-Dur, G-Dur viel, viel schöner als auf jedem modernen Instrument, weil die Stimmung in diesen Bereichen absolut rein ist. Und in unseren modernen Instrumenten ansonsten ist es immer eine Kompromisslösung. Deswegen schweben alle Klaviere auch. Man hat immer ein gewisses Wackeln in der Stimmung. Und die alten Instrumente, die arbeiten damit, dass eben manche Tonartbereiche unglaublich schön klingen und manche ganz schräg. Und die werden aber nur gezielt punktuell eingesetzt. Und wenn man das zu oft macht, dann hat man die falschen Stücke ausgesucht. Das erstmal grundsätzlich. Das heißt, man muss dann auf so einer speziellen Orgel von, ich glaube, 1738 genau gucken, welche Stücke passen da. Und das sind eben alles Musikstücke, die ich ausgewählt habe aus dieser Zeit. Und ich habe speziell etwas von Matthias Weckmann ausgewählt, weil der Weckmann vielleicht in diesem Jahr Geburtstag hat. Man weiß es nicht so ganz genau. Er kann 1619 geboren worden sein. Auf jeden Fall ist er in dem Jahr getauft worden und muss also kurz vorher geboren worden sein. Aber man ist sich da nicht sicher. Er könnte also auch 2 Jahre vorher geboren sein. Da gibt es auch Indizien für. Aber gehen wir mal davon aus, das ist vielleicht ein kleines bisschen Jubiläum. Und in Marienmünster kommt immer dazu, dass etwas liturgischer Charakter dort üblich ist. Ich habe also Kompositionen ausgewählt, die etwas auch mit dem Gottesdienst zu tun haben, wo wir also dann Eingangsstück haben, ein gewisses Lobpreisstück und ein Magnificat, das also Bezug nimmt auf den Lobpreis der Maria aus dem Lukas-Evangelium. Dieser Lobpreis ist zigmal vertont worden. Da gibt es bestimmte Melodien, die man dafür benutzt hat. Und darüber, über diese Melodien, haben dann viele Komponisten wiederum eigene Orgelstücke geschrieben. Das heißt, der Lobpreis in instrumentaler Form. Und solche Sachen haben wir dann in Verbindung mit den Vokalkantaten, die dann eben da ein ganz barockes Gesamtklangergebnis geben sollen.
Wird es denn bei dem Konzert in Seersen auch Kantaten hören geben, wenn mal die Kantorei mit am Start ist?
Beim Abschlusskonzert der Kantorei Seersen kommen eben auch solche Sachen. Und zwar kommen dort Ausschnitte aus einer Messe von Louis Vian, einem französischen Komponisten, der übrigens Organist an Notre Dame war. Sollte man mal kurz vielleicht innehalten. Also von dem ist dort eine Messe auf dem Programm, Ausschnitte daraus. Also das heißt ein Stück für Chor und Begleitorgel, die also auch liturgischen, das heißt gottesdienstlichen Charakter hat. Und andere Stücke von einem polnischen Komponisten, die ebenfalls solche Sachen haben. Der heißt übrigens wie ein berühmter Fußballer, nämlich Lewandowski.
Ist ein jüdischer Komponist.
Genau. Und der hat dann auch so Psalmvertonungen gemacht, die werden dort auch gemacht. Und dann eben mit der Kantorei unter Leitung von dem Kreiskantor Pasemann und einer Solistin.
Es gibt ja in diesem Festival einen Ort, der wahrscheinlich den wenigsten bekannt ist, das Klostergut Grauhof.
Grauhof ist vielleicht bekannt manchen Leuten durch das Wasser. Es gibt dort nämlich Harzer Grauhof. Das Wasser kommt dort etwa her. Und das Klostergut Grauhof ist in der Nähe von Goslar. Ich glaube 5-6 Kilometer außerhalb von Goslar. Und dort steht eine ganz große Kirche mit einer nahezu erhaltenen historischen Orgel von 1700, ich glaube 38 auch etwa aus der Zeit. Treutmann-Orgel und die ist vor 20 Jahren mustergültig restauriert worden und wird nun von allen Leuten von überall immer wieder besucht. Man macht dort Aufnahmen, es gibt dort auch eigene Konzertreihen im Sommer und wir haben jetzt in diesem Programm eine Orgelführung darin, denn Konzerte finden dort erst im Juli statt, weil es normalerweise jetzt noch zu kalt ist dort. Also ein sehr kaltes Gemäuer und auch nicht heizbar, weil das so groß ist, aber eben eigentlich ein ganz tolles, charakteristisches Instrument.
Nun, die Klosterkirche in Borsfelde ist auch nicht gerade kuschelig warm.
Da ist keine Orgel drin.
Gut, da gibt es halt Kammerkonzerte, schon klar. Aber wird dann im Zweifelsfall mit dickem Mantel und dicken Socken aufgesucht.
Ja, also das ist die eine Möglichkeit. Natürlich Orgel spielen, wenn es zu kalt ist, ist natürlich schwierig. Und die Orgel selber ist dann im Winter auch in einer schlechten Stimmung, weil natürlich die Gesamtstimmung auf die etwas wärmeren Sommertemperaturen ausgelegt wird. Und im Winter, wenn sich dann die Temperaturen so verändern, dann klingt manches einfach auch nicht so gut. Und manchmal gibt es dann auch technische Probleme bei sehr alten Orgeln, wo dann als so manchmal was hakt, weil sich bei Kälte eben manche Sachen zusammenziehen und nicht mehr so spielbar sind. Das gibt es dann in der Tat.
Wenn jetzt die Besucher in den Festivalwochen die eine oder andere Orgel, das eine oder andere Kirchengebäude kunden, kümmern sich dann die Kirchengemeinden vielleicht auch um Führung oder noch ein bisschen historisches Beiwerk zur Geschichte des Gebäudes oder des jeweiligen Ortes?
Das ist alles ganz individuell. Also die Orgel Die Organisation der einzelnen Konzerte vor Ort muss natürlich durch die Kirchengemeinden erfolgen und auch die Betreuung der Künstler und dann eben auch die Betreuung der Gäste. Und ich habe es dann sehr oft erlebt, dass die Kirchenvorsteher oder Pastoren, die sich damit befassen, dann sehr zugetan sind und sehr offen sind und natürlich den Leuten erklären, was das hier ist, was es hier gibt und so weiter. Das sind dann eigentlich ganz spontane Dinge, die also eben diese Lockerheit auch der ganzen Sache betonen.
Aber gerade weil das Interesse an Geschichte und an historischen Gebäuden scheinbar ja zurzeit sehr zunimmt, denke ich mal, gibt es da auch viele Nachfragen. Wenn man schon mal da ist, dass man auch wissen möchte.
Ja, da sind natürlich die einzelnen Kirchen auch sehr unterschiedlich ausgestattet. Es gibt dann manche Kirchen, die haben dann schon einen Führer, also in Form von gedruckter Form und so weiter. Oder manche haben sogar schon Internetauftritt, wo man dann sich informieren kann. Das ist ganz unterschiedlich halt. Manchmal hat man dann die Kenner vor Ort, die dann etwas über dieses Gebäude erzählen können.
Man hat aber auf jeden Fall bei Vox Organi in den Festivalwochen viele Gelegenheiten, Musik, Musikgeschichte und ja, Regionalkultur zu erkunden.
Ja, Regionalkultur und natürlich auch internationale Kultur, weil ja eben viele Organisten von woanders herkommen. Das finde ich übrigens auch sehr, sehr schön, dass es also möglich ist, dass dann in so kleinen Orten zum Teil dann internationale Leute spielen. spielen. Die würden sonst nie dahin kommen. Die kommen also durch dieses Festival, durch die Vermittlung des Festivals dorthin und spielen dann dort. Also ansonsten ist es eher ungewöhnlich, dass manche Leute so in die Provinz gehen.
Aber ich denke mal, in Ihrem Netzwerk, das spricht sich auch rum.
Ich denke schon. Wir haben also insgesamt doch eine internationale Reputation mittlerweile, die sich also so nach und nach aufgebaut hat. Und man kennt das schon. Und ich werde dann auch immer mal wieder darauf angesprochen. Das ist doch dieses Festival, Vox Organi. Und wir haben dabei zum Beispiel auch eine Kooperation mit einem anderen Festival, nämlich in Leeds. Und das hat sich so ergeben, dass also im letzten Jahr ein Künstler aus Leeds hier war, 3 Konzerte gegeben hat, der dortige Organist an der katholischen Kathedrale. Und in diesem Jahr kommt wieder einer aus Leeds, das ist der 2. Organist der dortigen Kathedrale, der spielt dann auch wieder hier in mehreren Konzerten. Das ist also David Pipe, der also auch hier auf die Dörfer geht. Und ich habe meinerseits auch schon in Leeds gespielt, habe dort eine Meisterklasse gegeben und bin dann auch nächstes Jahr dort wieder. Da haben wir also auch schon eine ganz starke Verzahnung, die aber auch über chorischen Austausch passieren soll. Wir haben also beispielsweise einen dortigen Chordirigentenschüler von der Kathedrale, der jetzt auf Vermittlung unseres Festivals, also auch hier, ein Praktikum machen wird in Südniedersachsen. Also wir versuchen da auch diese Sachen zu verzahnen, dass wir dann also wirkliche Synergieeffekte schaffen.
Und eine schöne Form der musikalischen Korrespondenz, sodass die Orgel und die Orgelmusik nie in Vergessenheit gerät.
So ist es.
Das war eine Stunde ein Thema. Heute zur Einstimmung auf Vox Organi, das Orgelfestival für Südniedersachsen vom 1. Mai bis zum 23. Juni. Im Gespräch mit Friedhelm Flamme, dem künstlerischen Leiter des Festivals. Die Redaktion hatte Tina Fiebiger. Weitere Informationen zum Konzertprogramm finden Sie auf der Homepage des Stadtradio unter www.stadtradio-göttingen.de.